Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Vielleicht geht da ja irgendwas in unseren Köpfen vor, Christian, was sich dem Außenstehenden nicht so erschließt. Das war jetzt die Überleitung zu dem Buch Inside the Atheist Mind von Anthony De Stefano.
Ja, ich wollte ja noch was beitragen hier zum Podcast heute und lese eigentlich gerade ein anderes Buch. Und damit komme ich lese eine Reihe von Büchern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du mal was ganz anderes. Hab mir dann noch schnell ein anderes Buch runtergeladen und das klang im Titel super interessant für mich. Der Titel von dem Buch, das ich jetzt besprechen werde, ist Inside the Atheist Mind, sozusagen im Kopf des Atheisten. Mind heißt ja also sozusagen in den Atheistenschädel hineinzublicken von Anthony De Stefano. Und der Titel war Die Demaskierung der Religion von denjenigen, die behaupten oder die sagen, dass es keinen Gott gäbe. Anthony De Stefano ist 1965 geboren, ein amerikanischer Autor, tritt im Fernsehen aus und ist ein Aktivist. Er ist im Fox, ist er in America's Newsroom aufgetreten, bei Fox and Friends war er, bei CNN. Er hat verschiedene Fernsehauftritte schon gehabt und er hat hier also ein Buch geschrieben, das sich mit uns beschäftigt. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja super interessant. Es ist ja immer schön, und das ist ja auch etwas, was man ja auch mal machen muss. Man muss einfach mal schauen, wie sieht man von außen aus, wie nehmen ein andere wahr, wie ist sozusagen die Gegenposition, damit man sehen kann, okay, stimmt die eigene Position. Sozusagen Gegenargumente zu hören, ist immer ein sehr heilsamer Prozess. Und das war sozusagen meine Motivation, das Buch zu lesen. Ich habe es mir als Hörbuch angehört und habe mir jetzt noch das Kindle besorgt, um dann drin suchen zu können. Und das Buch fängt schon sehr interessant an. Es fing genauso an, du gehst in einen Raum rein, um dich mit jemandem zu unterhalten und du kriegst ein Brett auf den Schädel gehauen. So fängt das Buch an. Es fängt an mit den Worten, wenn Sie ein militanter Atheist sind, erste Worte, sozusagen so einer wie Christopher Hitchens, Richard Dawkins und Sam Harris, oder wie diese ganze Art von arroganten Ungläubigen, die so in Mode sind heute, dann ist dieses Buch nicht für sie geschrieben.
Werden wir auch genannt?
Das ist der erste Satz von dem Buch, ne? Und dann habe ich gedacht, oh Mist, jetzt sollte ich zuklappen wieder das Buch. Der Zweck dieses Buches ist nicht, den Atheisten hier zu überzeugen, dass es Gott gibt oder Gott Existenz bewiesen wird irgendwie. Dazu gibt es hunderte von Büchern. Dieses Buch ist also nicht für den Atheisten. No, this book is not for you. It's about you. Das wird übrigens hier im Hörbuch auch von dem Autor selbst gelesen und es wird sehr gut gelesen. Also zumindest sein Sprechstil ist sehr gut. Die These von dem Buch ist, also um das sozusagen zusammenzufassen, die Atheisten sind arrogant, dumm, ignorant, rücksichtslos, intolerant, oberflächlich, feige, mörderisch, gläubig und bösartig. Die Motivation, das Buch zu schreiben, ist, dass diese Atheisten sowas sind wie Kindergarten-Rowdies, sozusagen Bully ist das englische Wort, die andere quasi belästigen, sie verprügeln, sie bedrängen. Und dieses Buch dient dazu, denen zu zeigen, was der Hake ist. Man soll nämlich nicht mit diesen Bullies nett umgehen und denen sagen, okay, hier, ich halte die eine Wange hin, halte die andere Wange hin, sondern das Ziel ist, dass diesen neuen Atheisten gezeigt wird, dass man ihnen entgegentritt, diesen militanten Atheisten, und zeigt, was eine Hake ist und frontal sie bekämpft. Dass man eben nicht mehr zurückweicht.
Steht da wirklich drin, dass man nicht die andere Wange hinhalten soll? Das wäre ja erklärtermaßen antibiblisch.
Da steht explizit drin, dass man nicht die andere Wange hinhalten soll. Ja. Mhm. Also das Buch soll also eine Argumentationshilfe geben, um quasi diesen umgreifenden atheistischen Züge fertig zu werden, eine Argumentationsgrundlage zu geben, um mit diesen Atheisten einfach fertig zu werden und ihm zu sagen, was wirklich ist und nicht das, diese ganzen Lügen, die von den Atheisten verbreitet werden, eben dann richtig zu stellen und gerade zu ziehen. Und das behauptet er, tut er dann auch, ja. Was er da tut, hat vielleicht genauso viel Grundlagen wie die Weisheiten von Zion und wahrscheinlich auch denselben Zweck, nehme ich mal an. Denn man kann nicht eine Shortlist von Falschheiten sagen. Also er sagt nicht nur, dass das atheistische Regime im 20. Jahrhundert 100 Millionen Menschen umgebracht haben und zieht er nicht nur den Nationalsozialismus in ein atheistisches Regime hinein, sondern sagt frontal, Hitler ist ein Atheist und versucht das auch zu belegen. Ja. Und wie belegt er das? Er zitiert, es gibt da so Tischgespräche mit Hitler und in diesen Tischgesprächen hat Hitler gesagt, dass das Christentum, man hört manchmal von den Atheisten, dass sie diesen wahnsinnigen Behauptungen aufstellen, dass Hitler ein Christ gewesen wäre, aber das ist nur eine andere Lüge. Hitler war ja der Erfindung der großen Lüge und das machen ja genau die Atheisten, nämlich die Atheisten verbreiten die große Lüge, dass Christentum so schlecht wäre, aber in Wirklichkeit ist das Atheismus so schlecht. Und Hitler schreibt hier, der schwerste Schlag, der jemals gegen die Menschheit gemacht worden ist, war die Christenheit. Und der Bolschewismus ist sozusagen das illegitime Kind von der Christenheit. Ich gebe das jetzt die Übersetzung wieder, ich könnte es auch im Original nachlesen. Beides, der Bolschewismus und das Christentum sind jüdische Erfindungen. Das sagte also Hitler über das Christentum. Ich hab mir dann die Tischgespräche runtergeladen und habe es mir angeschaut. Tatsächlich sagt er so ein ähnliches Zitat. Aber wenn man das sich mal nachschaut, was er dann noch sagt, dann sagt er, der größte Schwäche der Christen ist, dass sie so nachgiebig sind gegenüber den Ungläubigen. Und den Bolschewisten wirft er diesen Unglauben vor. Die Bolschewisten sind zwar ungläubig, aber sie wissen, verstehen es zu sterben. In dem ganzen Buch, in den ganzen Tischreden von Hitler steht nichts über Ungläubige oder Atheisten oder so weiter. Und wenn man in Mein Kampf reinschaut, dann steht Atheist nur einmal drin. Und zwar da steht ungläubig oder gottlos drin. Und das nur im Zusammenhang mit den Bolschewisten. Für Hitler war ungläubig schon immer ein Schimpfwort für die anderen. Das war ein Wort, das er benutzt hat, um die anderen zu diffamieren. Man kann daraus nicht konstruieren, dass Hitler selbst ungläubig wäre, sondern Hitler schreibt selbst bei den Tischgesprächen, und das blendet er natürlich wieder aus, dieser Autor, wie er so vieles ausblendet und so vieles lügt und so Halblügen dann darstellt. Hitler hat so eine deistische Vorstellung gehabt, dass sozusagen den Naturkräften natürlich Gott unterliegt. Übrigens, witzigerweise genau dieselben Argumente, die der Herr Stefano bringt, aber er sagt, Hitler, Pol Pot, Mao, Stalin und so weiter haben 100 Millionen, das sind alles atheistische Regime, die sich nicht atheistisch waren von den Führungskräften her, sondern die atheistische Ideologie umgesetzt haben und deren Ziel es war, diese ganzen Leute umzubringen. Er geht auch eben auf die Gegenargumente ein, das ist auch interessant, der Stefano, er macht ein Mimikry der Argumente der neuen Atheisten. Er sagt zum Beispiel, Atheisten leiden an zwei Fehlargumentationen. Das eine wäre das Strohmann-Argument und das andere wäre das Non-Sequitur. Das eine hat, und das sind die beiden Argumente und versucht es dann eben diese Methodiken, die er gemacht hat, dann umzusetzen und darzustellen. Er sagt zum Beispiel, und er kommt eben halt auf alle Argumente, ich muss auch sagen, er geht also wirklich auf die Argumente der neuen Atheisten ein. Und versucht die eben zu widerlegen. Zum Beispiel sagt er, Kreuzzüge waren Verteidigungskriege. Die Kirche hat mit der Inquisition niemanden umgebracht, das waren die Regierungen. Atheisten verfolgen die Regierung in den USA. Atheisten haben Angst vor der Demokratie, benutzen lieber Unterdrückung und Einschüchterung, um andere Standpunkte totzuschweigen. Atheisten wollen die Menschheit reduzieren durch Euthanasie, und zwar indem sie alte Kranke ermorden, wie in den Niederlanden. Und sie wollen nicht nur Abtreibung, sondern auch noch Kinder ermorden. Atheisten wollen aus rassistischen Motiven Schwarze in den USA dezimieren, indem sie Abtreibung genau bei denen vormachen. Atheismus selbst ist eine Ideologie. Und die Atheisten sind zu feige, sich mit Richtigen anzulegen, denn sie kritisieren immer das Christentum und kritisieren nie den Islam, weil sie eben dort quasi mit einem echten Gegner zu tun haben und die Christen viel zu feige werden. Außerdem sagt er, Atheismus ist selbst nur ein Glaube. Die Philosophie des militanten Atheismus wird vertreten durch Ludwig Feuerbach, Karl Marx und Friedrich Nietzsche. Die Atheisten, die behaupten, dass quasi der Atheismus nur ein Nichtglaube ist, haben sich einfach nur eine lahme Ausrede geschaffen, um ihre atheistische Philosophie zu verleugnen. Denn Moral kann nur von Gott kommen. Und das, was die Atheisten behaupten, dass ihre höherstehende Moral ist, die haben sie dadurch schon verwirkt, indem sie eben so massenhaft Kindermord durch Abtreibung durchführen. Und deswegen, das zeigt ja, dass sie sozusagen keine funktionierende Moral haben. Und dann geht er weiter und sagt, okay, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass sie jetzt in den USA jetzt diese neuen Atheismus, dass die so groß geworden sind, und hat gesagt, dass diese Gläubigen, die sozusagen nicht für ihren Glauben einstehen, sind funktionale Atheisten. Die sind genauso schlimm wie Atheisten. Leute, die sozusagen sie sagen, sie sind in der Kirche, aber es nicht richtig machen. Denn den Glauben kann man nicht mit dem Verstand begreifen, sondern Gott kann dann sozusagen weder Beweis noch widerlegen, und deswegen muss man ihn glauben. Und wer sich sozusagen mit 30 Jahren noch nicht zum Glauben bekannt hat, hat die falschen Prioritäten in seinem Leben. Ja, Gott kann man nicht nachbeweisen oder widerlegen. Man muss ihn einfach glauben. Das ist das, was er denn propagiert. Kurzum, also wir Atheisten haben keinen Unglauben, sondern wir haben eine Ideologie, die wir sozusagen versuchen durchzusetzen gegen die Mehrheit der Christen und versuchen damit ein Regime wiederherzustellen, damit wir wieder in Ruhe wie diese Millionen von Menschen dann meucheln können und umbringen können und so weiter. Die Frage ist natürlich, die sich da stellt, also auch mich als Atheisten, ist, was steht im Kapitel 10, das Ende der Atheisten? Da seid ihr viel bei dir bestimmt auch schon hin, ne? Was er jetzt vorhat mit uns. Im Kapitel 10 schreibt er sehr lange über Christopher Hitchens. Er schreibt darüber, als Christopher Hitchens scheint sein Lieblingsatheist zu sein. Als Christopher Hitchens sozusagen 2010 mit Krebs in seinem Krankenhausbett war, da war er, und darüber hat sich seine Frau auch beschwert, war er in einem christlichen Krankenhaus bekreuzt in seinem Sterbezimmer. Und er hat sich zwar zum Schluss seines Lebens nicht zum christlichen Glauben bekannt, ja, aber er hätte die Chance gehabt, zu seinem Schluss noch Christ zu werden. Und er kommt eben mit diesem Beispiel eines, ich glaube, neuseeländischen Atheisten, der Anthony Flew, der sozusagen auch spät in seinem Leben dann konvertiert ist. Und der ist eigentlich sozusagen das Idealvorstellung, dass der Atheismus dann Atheist gegen Leben, wenn er kommt gegen Ende seines Lebens und er sieht, wie endlich das ist, denn Atheisten, schreibt er auch in seinem Buch, können ja nicht das Leben wertschätzen, weil nur wenn man sozusagen Gott hat, dann kann man den unendlichen Wert des Lebens verstehen. Atheisten sehen ja nur so ein endliches Stück und deswegen morden sie auch so leicht. Atheismus ist ja, und da zitiert er den Papst, eine Philosophie des Todes, des Sterbens. Nur wer sozusagen die Unendlichkeit sieht in den Menschen, kann auch dann das Leben dann wertschätzen. Aber wenn dann der Atheist konfrontiert dann mit seinem eigenen Sterben, mit seinem eigenen Leben, dann kommt er dann vielleicht nochmal zu Verstand und wird dann noch ein Christ. Ich meine, das ist jetzt sozusagen nur, das Buch ist nicht sehr dick, aber es ist nur ein kleiner Anteil von den ganzen Sachen, die dort drinstehen. Ne, also er schreibt zum Beispiel, dass Christen alles Mögliche, dass Gläubige alles Mögliche erfunden haben, den Urknall, nicht die Evolution, aber er hat auch kein Problem mit der Evolution, was das Atheisten die Evolution vorschieben. Also den Urknall, die ganze Bildung, dann das Schulsystem, die Sklaverei abgeschafft, etc. pp. Also alles christliche Tugend, die Atheisten haben überhaupt nichts geleistet in der Gesellschaft. Sie haben letztendlich nur sich hervorgetan, indem sie besonders menschenverachtende Regime gemacht haben und ganz viele Leute umgebracht haben. Und wie gesagt, die Ende-Geschichte ist, dass erstmal müssen die Wischiwaschi-Gläubigen, ich glaube, er nennt die anders, funktionale Atheisten, die müssen endlich mal Christen werden und so richtig ihren Glauben ausleben. Nämlich die haben uns Atheisten erst ermöglicht und die sind auch dran schuld, dass sozusagen so viele es gibt von uns Atheisten, weil uns Atheisten so viel Freiraum eingeräumt werden. Und ja, das war so inhaltlich so langsam das Buch, das ich da hier beschrieben habe. Das Wort schließt mit dem Satz, also mit den beiden Sätzen: Am Ende hat Gott das letzte Wort. Egal wer oder was die Gegner sind, er wird immer gewinnen. Er bringt immer Ordnung in das Chaos, Licht aus der Dunkelheit, Glaube aus dem Unglauben, Glück aus dem Elend, Hoffnung aus der Hoffnungslosigkeit, Sieg aus der Niederlage, Leben aus dem Tod, das Gute aus dem Bösen. Gott ist so mächtig, er kann irgendwie Gutes aus allem herausbringen. Ja, selbst aus den Atheisten. Und damit schließe ich aus dem Buch, muss ich sagen, dass die sozusagen allerschlimmste Hetzschrift ist, die ich jemals lesen durfte als Lesestand. Und möchte eure Meinung dazu hören. Habt ihr euch getroffen gefühlt?
Also ich habe gerade daran gedacht, man sagt doch mal so, Gott, dieses Argument nach irgendwie in so einem alten Thomas oder Anselm oder was, Gott ist der, über den hinaus nichts Höheres gedacht werden kann. Und mir kam hier gerade so vor, als du sagtest, Gott hat das letzte Wort und schafft dann am Ende Ordnung. Gott scheint hier der ultimative Prokrastinator zu sein. Jeden Tag scheint er zu denken, okay, also morgen schaffe ich jetzt aber wirklich Ordnung und Gerechtigkeit und heile da die Kranken. Mal ein kleiner Spaß auf den Gottesbeweis. Ich hatte den Eindruck, er liefert hier mehr einen Einblick in das Hirn von total religiotisierten Religioten. Meine Frage wäre jetzt, was du jetzt sagst, und das geht natürlich auch in der Kürze nicht anders, in der Besprechung, klingt für mich alles wie Behauptung. Du sagtest, bei Hitler hätte er jetzt noch versucht, das irgendwie zu belegen.
Ja, er versucht das zu belegen, ja.
Wenn er jetzt beispielsweise sagt, Moral gibt es nicht ohne Gott.
Also wenn du irgendwelche Fragen hast zu irgendeiner Behauptung, dann kann ich dir das Kapitel aufschlagen und dann dir das Argument liefern.
Sollen wir das jetzt beispielhaft so machen oder würde das zu weit führen?
Wenn du willst.
Also gut, warum sagt er denn, dass es ohne Gott keine Moral gäbe? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren.
Moral. Er sagt, ohne Gott kann keine objektive Moral existieren. Denn nur Gott transzendiert. Das ist sozusagen das Argument. Also und wenn man jetzt quasi keine göttliche Moral hat, dann wird alles möglich.
Gut, aber er sagt ja eigentlich nur.
Übrigens, in dem Abschnitt schreibt er kurz davor, widerlegt er das Christopher Hitchens, dass sozusagen, dass der quasi total unmoralisch ist. Das beweist er dadurch, dass er sagt, dass er ein Buch geschrieben hat, das gegen Mutter Teresa wettert. Mutter Teresa hat den Nobelpreis bekommen und er schreibt ein Buch gegen die. Das zeigt, dass Christopher Hitchens unmoralisch ist.
Also ich hätte jetzt gedacht, bei dem Moralbeweis hätte er, wenn er sagt, ohne Gott kann es keine absolute Moral geben.
Ja.
Er müsste ja jetzt nur noch zeigen, dass es eine absolute Moral gibt, damit sein Gottesbeweis funktioniert. Ne?
Das ist kein Gottesbeweis, das ist sozusagen...
Er sagt ja im Grunde nur, wenn dann. Selbst wenn man das akzeptieren würde, müsste er immer noch bezeigen, dass es eine absolute Moral gibt.
Aus meiner Sicht. Gibt es, die ist von Gott.
Ja, aber das ist ja nur Behauptung, er müsste es ja noch zeigen. Aber egal, gut, das war jetzt so ein Beispiel. Ich habe gerade mal bei Amazon gesehen, 97 Rezensionen, also bei Amazon.com, 3,8 Sterne von 5. Und es ist so eine typische Religiotenbuch- oder sagen wir auch Atheistenbuchverteilung. 66% sind 5 Sterne, 27% sind 1 Stern und in der Mitte ist es, also 4, 3 und 2 Sterne ist fast gar nicht vergeben. Das ist so eine typische Bewertung von kontroversen Büchern. Leider ist es bisher noch so, dass die Religioten immer mehr Leute finden, die ihre Bücher liken.
Ich meine, das Gefährliche an diesem Buch ist, wenn du jetzt quasi ein Amokläufer bist und einen Schuldigen suchst für alles, ja, setz einfach mal Atheisten mit Juden. Dieser Distafono geht in die Interviews rein und sagt, die Atheisten haben das Sagen in der Unterhaltungsindustrie, in den Medien, in den Nachrichten, in der Wissenschaft, unterdrücken sie die ganzen anderen. Sozusagen eine weltweite Verschwörung der Atheisten, die all diese Eigenschaften haben und die diese 100 Millionen von Leuten umbringen wollen, die Kinder umbringen wollen, die Alte umbringen wollen, die gegen ihren Willen Leute dann abends, dann in den Altersheimen dann euthanasieren wollen und die sozusagen alle Argumente liefern, um eben zu sagen, wisst ihr was, diese Atheisten, die wehren sich gegen sozusagen die göttlichen Wahrheiten, die sind sündig bis zum Ende. Er schreibt sogar, dass es genau das Wirken ist von dem Teufel, dass du da stattfindest. Dann ist das genau der Brennstoff, mit dem du so einen Amokläufer dann eben dazu bringst, dann Attentate auf Atheisten zu machen. Das ist genau die Hetzschrift, die gegen uns gerichtet ist. Nicht gegen Muslime oder Juden oder Christen, sondern gegen Atheisten, die wirklich auf uns zugemünzt ist und die irgendeinen Idioten dann genau das Feuer liefert, um Anschläge auf uns auszuführen. Insofern kann ich eigentlich auch nur vielen Atheisten empfehlen, sich das mal durchzulesen, weil ihr werdet das sicherlich, also ich hoffe, dass das, auf der einen Seite hoffe ich ja wirklich, dass das jetzt sozusagen hier einfach nur verschwindet, ne? Im sozusagen im Rauschen untergeht und dass sich keiner drum kümmert, ne? Ich meine, die Gefahr besteht sicherlich darum, dass, wenn wir es besprechen, dass es vielleicht irgendwelche Leute dann lesen, die das vielleicht beeindruckt und die dann quasi durch das Lügengeflecht und allein durch die schiere Masse der Lügen. Das ist ja kein Gischgalopp mehr, das ist ein Gisch-Tsunami, ist das. 90% der Argumente habe ich schon mal irgendwo gehört. Ein paar haben mich überrascht. Also ein paar habe ich nicht so gesehen und die musste ich dann auch selbst danach schlagen. Also zum Beispiel diese Hitler-Zitate, die er da gebracht hat. Nun, ich bin jetzt nicht so ein Hitler-Experte, muss ich zugeben. Aber da musste ich nachschauen und dann schauen, was da ist. Aber der hat schon sehr viel von den neuen Atheisten gelesen und er geht eben genau auf die Argumente von den Atheisten ein und versucht dann quasi auch die Argumente der Atheisten so umzudrehen, dass sie dann passen. Indem er zum Beispiel, ich habe noch nie einen Theisten gehört, der von Non Sequiturs und Strohmann-Argumenten geredet hat.
Na, eigentlich auch aus gutem Grund.
Ich meine, das ist halt so diese Gegenbewegung, die dann halt, die Evangelikalen sind ja auch nicht dämlich und die wollen was machen und aus der Ecke kommt er halt. Aber das so eine Hetzschrift zu schreiben, das ist schon ein starkes Stück.
Ich mache hier gerade den Blick ins Buch und sehe das Inhaltsverzeichnis. Die Kapitel lauten wie folgt. Die Arroganz der Atheisten, die Ignoranz der Atheisten, die Ruthlessness, also Schonungslosigkeit,
Rücksichtslosigkeit
der Atheisten, die Intoleranz der Atheisten, die Oberflächlichkeit der Atheisten, die Feigheit der Atheisten, die Todeszentrierung der Atheisten, die Gläubigkeit der Atheisten, die Böswilligkeit der Atheisten, das Ende der Atheisten. Ja, das verspricht eine interessante Lektüre. Ich hätte jetzt etwas Skrupel, diesem Herrn irgendwie Geld zukommen zu lassen. Könnte mir vorstellen, dass sie eine Möglichkeit findet, wie wir auf Anfrage dieses Material vielleicht irgendwie zugänglich machen könnten. Ich weiß es nicht, aber ich hätte jetzt Hemmungen davor, mir dieses Buch beispielsweise bei Amazon zu kaufen. Wahrscheinlich so im Bereich 16 Dollar steht da. Wenn dann vielleicht umgerechnet, weiß nicht, 14 Euro, würde ich jetzt nicht bezahlen wollen. Müsste man halt sehen, ob sich da was machen lässt. Ja, also sieht interessant aus. Aber gut, ja, Christian, vielen Dank.
Bitteschön.
Dafür. Es ist schade, dass unsere ganzen mächtigen Mitstreiter, dass sie sich nie bei uns melden. Ne? Wir machen ja unseren scheiß Podcast im Nebenberuf, in unserer Freizeit. Ich will jetzt kein Mitleid, aber ich komme mir jetzt nicht so vor wie der ressourcenreiche, mächtige Atheist. Ne, wie gesagt, wir haben jetzt nach fast 10 Jahren Podcasten, haben wir mal die 1000 Subscriber-Schwelle überschritten. Er muss da irgendwie andere Leute im Sinn haben als uns. Aber ja, Leute, wenn ihr uns weiter liked und subscribt und unseren Podcast bei iTunes gut bewertet, dann werden wir vielleicht in der nächsten Auflage auch noch erwähnt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.